At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Der normale Kunde, der früher vielleicht immer nur, naja, so eine Herde war, die man irgendwas angedreht hat, hat jetzt auf einmal eine Machtposition. Du bist nicht mehr nur Empfänger einer Dienstleistung oder eines Produkts, sondern du bist jetzt gleichzeitig Tester. Du hast die Möglichkeit, etwas zu bewerten. Das erhebt dich. Und ich glaube auch, dass Bewerten tatsächlich auch eine Sucht ist, weil es erhebt die Person. Ja, ich fälle ein Urteil. Ich bin ja so eine Art Alltagsrichter über alles Mögliche.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Familienpackung am Freitag. Frisch vom Küchentisch sitzen wir...
Paul, Hajo und Suse, und freitags besprechen wir immer Themen, die uns ganz besonders in der Familie umtreiben und die wir dann ja im Dreiergespräch versuchen zu erläutern. Und sag mal, Papa, wofür stehen wir denn eigentlich als einzelne Familienmitglieder?
Keine Ahnung, aber die Regel lautet ja, dass jeder und jede sich so reihum ein Thema wünschen darf.
Genau.
Und heute, liebe Suse, was hast du dir warum ausgesucht?
Genau, ich habe mir das Thema Bewertungen ausgesucht, denn egal ob bei Instagram, auf Podcast-Plattformen oder auch bei Büchern, meinetwegen Amazon, überall werden wir bewertet, ja, mit Sternchen, mit Rezensionen. Und ich habe selber ja gerade ein Buch geschrieben und merke, was das so mit mir macht. Und zwar nicht jetzt die Positiven, darüber freue ich mich natürlich, aber gerade die, die ein bisschen negativer sind, wie lange hängen die eigentlich nach? Und wie geht man um mit solchen Dingen? Und wieso bewerten wir eigentlich pausenlos? Darüber wollte ich mit euch sprechen.
Ganz kurze Verständnisfrage. Du hast jetzt im Wesentlichen so Plattformbewertungen genannt, also
ja,
bei
genau.
Amazon oder sowas. Reden wir auch vom alltäglichen Bewerten, einander, Menschen,
ja, das
Dinge,
genau, das gehört da mit rein.
Ampelregierung.
Genau, ich wollte jetzt bloß gerne erstmal so ein Beispiel bringen, wo das für mich gerade relevant war.
Aber dann erzähl doch mal, was war da relevant?
Genau, also ihr wisst ja alle, oder viele wissen, dass ich dieses Jahr ein Buch veröffentlicht habe, Die Psychologie des Waldes. Und natürlich möchte ich, dass das gelesen wird. Deswegen sind Bewertungen möglicherweise wichtig, nämlich weil sie Käufer oder potenzielle Käufern vielleicht so etwas wie ein Bewertungsschema oder so in die Hand geben. Ja, das Buch könnte ganz gut für mich sein. Und natürlich lese ich diese Bewertungen auch und stelle dann manchmal fest, dass es Menschen gibt, bei denen ich den Eindruck gewinne, die haben so die letzten drei Seiten vielleicht in einem Buchladen gelesen und bewerten dann daraufhin mein komplettes Buch, an dem ich ja über ein halbes Jahr geschrieben habe, wo bestimmte Gedankengänge drin sind, wo ganz viel Herz auch mit drin steckt. Und ich merke, wie das etwas mit mir macht. Das war so mit so ein Punkt, wo ich gedacht habe, darüber würde ich eigentlich gern mehr sprechen, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass diese Bewertungen gerade in unserer Gesellschaft ganz, ganz viel genutzt werden und benutzt werden.
Und ich möchte anhand deines Beispiels da vielleicht einmal diesen Bewertungsbias, diese Bewertungsdoppelmoral aufzeigen, über die ich gestolpert bin im Nachdenken über dieses Podcast-Thema. Denn du hast gerade gesagt, dass du viel aufgewendet hast für das Buch, da steckt viel von dir drin, du bist stolz auf dein Werk und du würdest natürlich gerne, weil das dein Buch ist, dass Leute das gut finden. Und gleichzeitig war der Einstieg, die scheint so, als hätten die nur die letzten drei Seiten gelesen.
Also diese Bewertung, ja.
Genau. Und das Lustige ist ja, in dem Moment hast du die Bewertung bewertet, anhand ihrer Bewertung. So, und ich glaube, dass wir da, und da schlage ich jetzt den großen Bogen zurück zu Social Media und deinem Eingangsthema, uns in so Bewertungsloops befinden, die, sagen wir mal, in simpleren Gesellschaften oder Gesellschaftsformen anderen Sachen vorbehalten waren, und zwar eher der Natur. Da musste ich nämlich viel eher bewerten, also wenn ich jetzt mal vom modernen Menschen im digitalen Zeitalter im 21. Jahrhundert zurückgehe zu wir leben in Stämmen und sind nomadisch, dann war dort das Bewerten ein anderes Muster. Ich musste meine Umwelt bewerten in vielerlei Hinsicht, soziale.
Die Wolken am Himmel,
die Beeren vor mir am Strauch, die Fußspuren, die ich gesehen habe. Mhm. Also ich weiß, das ist jetzt sehr romantisiert.
Schon klar.
Worauf ich damit hinaus will, ist, dass ich sagen möchte, dass ich glaube, wir haben uns, und dann nutzt Social Media Social Engineered Social Media uns dahingehend, dass wir uns in diese Loops begeben, weil wir ständig Sachen bewerten können, weil alles irgendwie uns gleichzeitig ja auch triggert. Deshalb wird ja auch diese Dopaminrezeptor-Geschichte so
Dopamin
gepusht,
ausgeschüttet,
genau,
ausgeschüttet,
während
ne?
du irgendwie Social Media benutzt. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass wir da tatsächlich einer Droge und einer Selbstmedikation unterliegen.
Die Krankheit heißt Bewerteritis.
Genau.
Wir werden ja auch permanent ermutigt. Also nach jedem Kauf, nach jedem, keine Ahnung, Besuch von irgendwas sollen wir ja irgendwelche Sterne vergeben. Jeder Uber-Fahrer will einen Stern und. Aber Suse, was mich interessiert ist, du hast bei deinem Buch jetzt Waldcoaching bei Amazon, was für viele Menschen, die Bücher schreiben, echt so ein tägliches Ding ist, mal gucken, wie ist die Auflage und so weiter. Du hast über 20 Bewertungen. Mhm. Von 5 möglichen Punkten hast du 4,6 oder 4,7. Das ist ein absolutes Superergebnis.
Ja, definitiv.
Du regst dich über eine Stimme auf.
Mhm.
Und die ganzen vielen positiven, die man ja auch wertschätzen könnte, die sind irgendwie so ein bisschen egal dagegen.
Nee, sie sind nicht egal. Also ich wertschätze das. Doch, ich wertschätze das schon sehr. Ich glaube, das, was mich daran aufregt, also jetzt in diesem Fall diese spezielle Bewertung, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, hat sich jemand gar nicht richtig mit mir beschäftigt, ja. Also ich
okay,
werde, also da ist so eine, ich glaube, da springt A, so mein Gerechtigkeitssinn an, ja. Das ist nicht, das ist
aber ist das nicht eher ein Selbstgerechtigkeitssinn?
Boah. Ja, ich finde den Gedanken nicht so uninteressant, weil wie häufig hast du schon Dinge bewertet, obwohl du vielleicht nur die letzten, vielleicht 4 Seiten gelesen hast? Also wie häufig hast du schon Bewertungen getroffen, egal ob jetzt bei Amazon oder sonst irgendwo, die auch nur auf einer relativ dünnen Informationsgrundlage fußen? Also ich kann selbstkritisch sagen, garantiert schon ganz häufig.
Mhm.
Und zwar allein deswegen, weil mir der Urheber, die Urheberin von irgendwas aus irgendwelchen Gründen gegen den Strich geht oder unsympathisch ist. Und allein um sie zu bestrafen, diese Person, also nicht sie, die Frau, sondern sie oder ihn zu bestrafen, habe ich ihm irgendeine Scheißbewertung reingedrückt.
Mhm.
Das ist charakterlich extrem fragwürdig, weil das ist wirklich so hintenrum, anonym, so bumm.
Ja. Das fällt mir oft bei Podcasts tatsächlich auf. Also, aber
völlig da, aber wie häufig ist dir das schon passiert, dass du, ich sag mal, etwas leichter Hand bewertet hast?
Also ich habe es garantiert schon gemacht.
So.
Aber ich habe jetzt gerade kein Beispiel, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich in der letzten Zeit irgendwie gemacht hätte oder sowas.
Ich will damit nur sagen, so viel wie wir jeden Tag bewerten sollen, wir schaffen das gar nicht, das alles wirklich objektiv, fair oder.
Nee, das ist ja auch automatisches Denken in gewisser Weise.
Eben.
Ja, also wir denken in Heuristiken, also wie geht's leicht? Wir haben eine bestimmte, und das fällt mir manchmal auch in Gesprächen auf, auch hier in der Familie, dass es quasi schon so vorgefertigte Meinungen gibt. Und wenn man dann in so ein Gespräch einsteigt oder was weiß ich, es um irgendein Thema geht, ein Problem geht oder so, dass ich dann manchmal auch wirklich, und Paul und ich hatten das neulich mal, dass ich dann wirklich anfange, mich zu erklären, auch wieder, weil ich mich falsch bewertet fühle, ja, weil ich das Gefühl habe, dagegen mein Gegenüber hat schon eine ganz feste Meinung, weil er mich so und so und so wahrnimmt oder versteht oder keine Ahnung, eine Vorerfahrung hat.
Das ist
und
spannend.
Ich muss mich erst lange erklären, damit klar wird, was mich eigentlich motiviert hat oder getrieben hat oder warum ich so und so reagiert habe oder das und das gemacht habe.
Die Situation, die du meinst, denke ich, hat ja mit Fritz zu tun und mit Beziehungen, die aus der Familie heraus geführt werden. Quasi das Beispiel, was ich für diesen Podcast mitgebracht habe, was Bewertungen angeht, ist ein Missverständnis, was wir in einem Gruppenchat hatten, zwecks unserer kommenden Freitagsfolge, korrekt?
Ja.
Die wir zusammen aufnehmen mit einer langjährigen Freundin von euch, Iris Lanz, die für den Ackerverein arbeitet, die seit über 10 Jahren verschiedene Projekte finanzieren und auch mitbegründet haben, die sich rund um ein neues Bewusstsein für Lebensmittel und auch den Anbau dieser beschäftigen. Und da freue ich mich schon total drauf. Im Zuge dieser Kommunikation zu dieser Folge fügtest du nämlich an, hey, können wir diese Folge bitte zusammen mit Iris aufnehmen? Und danach kannst du wie gewünscht das Auto haben. So. Und ich war durch dieses wie gewünscht, ne, also das hatte für mich so ein Wenn-Dann. Also so fühlte sich das an. Ne? Erst war so, okay, dann machen wir die Folge und dann kriegst du das Auto. Und ich war halt so, hey, ich hatte ja eigentlich für Samstag für das nach dem Auto gefragt. Ich brauche irgendwie diesen elterlichen Zaunpfahl-Wink überhaupt nicht. Nur um mich dann natürlich auch darin zu sehen, wie ich deine Textnachricht bewerte. Also jetzt so in der Reflexion dessen. Und mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen will und gleichzeitig auch herausarbeiten möchte, dass die digitale Welt und gerade auch der Austausch über Text- und Chatnachrichten eine solche Möglichkeitenvielfalt von Bewertungsmöglichkeiten bietet, Verzeihung für die Doppelung, aber es ist einfach, sind so unwahrscheinlich viele.
Ich habe eine Frage an die Psychologin, weil bewerten tut ja jemand anders.
Er fällt ein Urteil.
Er oder sie fällt ein Urteil. So, und das könnte dir ja rein theoretisch als Mensch, als Individuum, ich sag mal, scheißegal sein, weil irgendeine anonyme Person aus irgendwelchen Gründen dein Buch nicht so toll findet wie du, darf sie machen.
Ja, klar.
Aber wieso erlaubst du dieser Person, die du wahrscheinlich nicht mal kennst, dich mitten ins Herz zu treffen, dich mitten in der Seele zu berühren. Bei Paul genau dieselbe Frage. Dieser kleine, spitze, mütterliche Einschub, wie
das
gewünscht.
Das ist jetzt auch eine Bewertung.
Das ist
hier
Ruhig. Aber Paul zieht sich diese zwei Worte, die, egal wie du sie gemeint hast, die kann man auch großzügig überlesen. Da kann man auch sagen, ach ja, so ist unsere Mutti oder irgendwas. Also ihr müsst euch das nicht reinziehen.
Klar.
Warum geben wir den Bewertenden da draußen
die Macht
so viel unsere Laune? Also warum ist das Psychologin?
Das hat, glaube ich, etwas mit Zugehörigkeitsgefühlen zu tun. Also so, es gibt so dieses grundsätzliche, wir möchten gemocht werden, wir sind nun mal soziale Wesen, wir brauchen die Gruppe auch, um uns zu verstehen oder zu reflektieren. Und das heißt ja immer, also eine Kritik oder ein Urteil heißt ja auch immer, so ein bisschen abgrenzen aus der Gruppe heraus. Ne? Und dieses, dass das natürlich in früheren Zeiten und dass das möglicherweise auch evolutionär so ein Überbleibsel ist, ganz entscheidend war, dass man eine Gruppe hatte, dass man da nicht rausfällt, dass man da nicht auffällt oder beurteilt wird oder sonst wie, war fürs Überleben erstmal grundsätzlich wichtig. Deswegen denke ich, dass es heutzutage eben immer noch dieses sehr wichtige Moment der Zugehörigkeit gibt. Und wenn du und Anerkennung, ja, da gehört Anerkennung natürlich auch rein und gemocht zu werden. Und dass das so ein unterbewusst eben, wenn es ein Urteil gibt oder eine negative Bewertung, dass das dazu führt, dass wir uns unwohl, also dass das ein schlechtes Gefühl erzeugt, jedenfalls in mir.
Ja? Gibt es da Abwehrstrategien?
Es gibt bestimmt verschiedene Sachen, die man da machen kann. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Moment ist einfach, nicht so häufig in diese Social Media Dinge zu schauen oder ja, so. Ja, das einfach mal zur Seite zu
Keine
legen.
Keine Angst vor den einfachen Antworten.
Und auch vielleicht ein bisschen großzügiger zu werden und zu sagen, ja, okay, ich kann halt auch nicht jeden erreichen. Das sind letztendlich ja auch nur Worte, die in so einem Buch stehen oder Worte, die gesprochen werden in so einem Podcast. Ja, und dass es immer Leute gibt, die einen vielleicht blöd finden oder nicht mögen oder falsch verstehen wollen oder so, ist auch klar. Ne? Ich fand das nur eben so interessant, weil gerade online lebt ja extrem von Bewertungen. Ja. Also, ne? Du hast es ja eben schon gesagt.
Und das Spannende ist ja nicht nur die Bewertung, die ich auf dem Bildschirm gebe, sondern auch, wie lange ich mir einen Inhalt angucke.
Mhm. Ja.
Wie schnell ich weiter swipe. Es ist die Aufmerksamkeit von uns, die dort letzten Endes als Bewertender in einem ständig sich erneuernden Algorithmus monetarisiert wird.
Es ist aber auch eine spannende Rolle, weil der Bewerter, der Tester oder die Testerin.
Ja, das Versuchskaninchen.
Nee, das sind ja eigentlich, waren das ja mal eigene Berufe. Also was weiß ich, der ADAC Campingplatzführer hat nach irgendwelchen Kriterien bewertet, ist dieser Campingplatz jetzt, hat er 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterne. Der Guide Michelin Tester hat sich jeden Abend durch irgendwelche Restaurants gefressen, um nach irgendwelchen kulinarischen Kriterien zu sagen, kriegt er jetzt einen Stern oder nicht. Das heißt, der normale Kunde, der früher vielleicht immer nur, so eine Herde war, die man irgendwas angedreht hat jetzt auf einmal eine Machtposition. Mhm, ja. Du bist nicht mehr nur Empfänger einer Dienstleistung oder eines Produkts, sondern du bist jetzt gleichzeitig Tester. Du hast die Möglichkeit, etwas zu bewerten. Das erhebt dich. Das macht deine Rolle vom passiven Konsumenten auf einmal zu einem aktiven Meinungsmacher. Mhm. Und ich glaube auch, dass man das Bewerten tatsächlich auch eine Sucht ist, weil es erhebt die Person. Mhm. Ja? Ich fälle ein Urteil. Ich bin ja so eine Art Alltagsrichter über alles Mögliche.
Und ich möchte beim Thema Fällen einmal einhaken, denn es gibt einen spannenden Vergleich meiner Meinung nach, der ja ein bisschen aus meinem täglichen Alltag in der Arbeitswelt stammt, weil es auch um Bäume geht. Und die Frage, die dem Ganzen vorausgeht, ist, wie kann ich mich selbst zuallererst einmal weniger scharf beurteilen?
Klar.
Guter Punkt.
Weil die Milde gegenüber mir selbst, die kann ich auch gegenüber anderen walten lassen. Wenn ich diese Milde nicht kenne oder nie erfahren habe oder mir selbst gegenüber auch nie mich dahingehend schätzen gelernt habe, dann habe ich zumindest in meiner Erfahrung nach Schwierigkeiten, das Ganze nach außen zu transportieren. Und dazu, also wie ich mich selbst weniger streng verurteilen oder beurteilen kann, gibt es halt quasi drei Regeln, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und zwar, erlaube dir selbst, ein Baum zu sein und wachse hin zu dem Licht, was du brauchst, um zu wachsen. Versuche die Menschen um dich herum auch in Bäume zu verwandeln und erfreue dich an ihrer Einzigartigkeit und versuch sie nicht nach Präferenzen zu selektieren. Und das Dritte ist, ich glaube, das Wichtigste von allem ist, sich selbst weniger persönlich, sondern sich eher unpersönlich.
Sich weniger wichtig zu nehmen?
Oder genau, das meine ich damit. Ich glaube, dass das übersetzt so für mich das Ego darstellt, sich persönlich wichtiger oder unwichtiger zu nehmen. Ich glaube, dass das ein großer Punkt ist.
Ich glaube, ganz interessanter Satzanfang. Ich glaube, ich finde, ich meine, sind allesamt Meinungsäußerungen. Also ich finde, ich kann zum Beispiel sagen, ich finde, wir haben zu viele Migranten. Das ist eine Meinungsäußerung. Ich kann aber auch sagen, zum Beispiel an Berliner Schulen sind in so und so vielen Klassen fehlen so und so viel Lehrer und damit wird ein Integrationserfolg gefährdet. Das ist eher eine faktische Äußerung, die auf Zahlen, auf Erfahrungen und so weiter basiert. Und das ist der große Unterschied, dass wir ganz häufig Fakten, Tatsachenbehauptungen und ich glaube, durcheinander schmeißen. Mhm. Wenn irgendjemand eine Meinung äußert, dann ist das ihre oder seine Meinung. Mhm. Die hat er, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Es steht mir auch nicht an, die zu bewerten, die hat er halt. In dem Moment, wo jemand sagt, wir sind 122 Millionen Deutsche, kann ich sagen, nee, stimmt nicht, wir sind nur 83 Millionen. Und ich glaube, seit der letzten Schätzung nur noch 82 Millionen, weil sie sich um eine Million vertan haben. Aber egal. Also in dem Moment, wo es um Fakten Äußerung geht, da kann man sich auseinandersetzen und sagen, so rum oder so rum. Mhm. Und diese vielen Meinungsäußerungen, naja gut, ich würde die eher bei den Leuten lassen. Meint so viel ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Insofern finde ich dieses Baumding, muss ich natürlich immer sofort an die Sau denken, die sich an der Eiche reibt, was der Eiche völlig egal ist. Mhm. Ne? Und in dem Moment, wo jemand über dein Buch zum Beispiel sagt, also auf Seite 84, da ist ein schwerer sachlicher Fehler, weil da wird eine Studie nicht vollständig, oder weiß der Geier was. Damit kann ich was anfangen.
Ja.
Das ist Kritik, da kann ich sagen, sorry, erwischt, wird in der nächsten Auflage korrigiert, vielen Dank für den Hinweis und so weiter. Und wenn mir der oder diejenige deswegen nur 3 statt 5 Sternen gibt, kann ich sagen, okay, alles klar, erwischt, kann ich nachvollziehen. Mhm. Bei dir und deiner Bewertung war das ja so, dass die bewertende Person, glaube ich, auch noch so ein bisschen auf deinen Charakter rückgeschlossen hat. Ne? Und da fand ich nämlich die Bewertung übergriffig. Da stand nicht nur drin, ich finde das Buch, keine Ahnung, war es langweilig oder sonst was, sondern es wurde auch noch irgendwie über dich gemutmaßt, was du denn so für eine Person bist. Und da, finde ich, geht die Bewerterei zu weit. Das verlässt den faktischen Boden. Mhm. Sogar den Meinungsbogen. Dann wird es übergriffig.
Mhm. Ja.
Warum tun uns diese verdammten Bewertungen so weh? Habe ich immer noch nicht genau verstanden. Du sagst, es ist Gruppenzugehörigkeit, Anerkennung und so weiter und so fort. Mhm. Hat es auch damit zu tun, dass uns negative Nachrichten
länger beschäftigen,
länger das, und tiefer beschäftigen als positive?
Das spielt da bestimmt auch eine Rolle. Ich sag mal ein ganz krasses Beispiel, wo das so ganz klar auch vielleicht wird. Und zwar die Freundin, die Jérôme Boateng hatte und über die er sich dann geäußert hat nach der Trennung. Und das wurde dann medial so ausgeschlachtet und es wurde so viel Falsches und Böses über sie geschrieben. Unter anderem hat die Bild-Zeitung deswegen dann auch eine Rüge bekommen, dass sie sich nachher das Leben genommen hat.
Naja, die Ursache war ein Interview von ihm.
Ja, genau.
In dem er sie angegriffen hat oder die Schuldfrage ihr zugeschoben hat.
Genau, aber dann ging ja ein ganzes Feuerwerk los. Es blieb ja dann nicht bei diesem Interview, sondern dann wurde ja gemutmaßt und gemunkelt und es wurden Behauptungen übernommen, die ja, die eigentlich nicht der Tatsache entsprachen wohl. Also, ne, das meine ich damit, in welche Richtung oder in was das auch, zu was das führen kann auch. Und ich glaube tatsächlich, dass die Anonymität im Internet, wo ich mir ja auch sonst irgendeinen Namen geben kann, ich werde nicht nachvollziehbar sein, ja, ich kann da schreiben, was ich will, ist auch egal, ich gebe das jetzt einmal ab, das, was man vielleicht früher gemacht hat, wenn man Leserbriefe geschrieben hat oder vielleicht auch ein Journalist eine Rezension schreibt oder so, sich da wirklich mit auseinandersetzt und vielleicht so fachliche Dinge da erwähnt, das hat eine ganz andere Qualität und ist ein ganz andere, ist was ganz anderes als diese schnelllebigen Sachen, die man eben so auch bei Facebook oder mit Like oder Dislike oder so wiedergegeben werden. Und ich glaube, viele Leute machen sich gar keine Gedanken darüber, was das vielleicht Perspektivenwechsel im anderen auch auslösen kann. Ja. Und gleichzeitig denken wir aber auch gerade unter Stress und in dieser Schnelligkeit, in der wir leben und in diesen Informationsflut, die wir uns so geben, ja, und ich bin da ja nicht ausgenommen, sind wir natürlich auch sehr in diesem automatischen Denkprozessen. Das heißt, Gedanken treten spontan auf, ohne bewusste Anstrengung oder Kontrolle und dann gibt es eine Reaktion. Und wir nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, nochmal genau zu überlegen, ist der Satz wirklich so formuliert, wie ich ihn mir, also wie ich es ausdrücken möchte oder so. Ja? Und bei den Likes oder Sternchen oder so, wo vielleicht gar nichts weiter, gar keine weitere Begründung oder gar nichts Schriftliches stattfindet, da ist es ja noch einfacher. Ne? Also du kriegst nach dem Podcast, wenn du den gehört hast, kriegst du dann die Aufforderung, den zu bewerten, dann gibst du einen Stern und dann bist du aus die Maus. Ja?
Aber für mich ist das so ein Verantwortungs-Hin- und Hergeschiebe, weil jetzt ist es auf einmal der Sender, der dann sich die Minute länger Zeit nehmen soll, über das nachzudenken, was er dort eigentlich schreibt. Mhm. Und das macht meiner Meinung nach ein völlig anderes Bild der Bewertung auf. Das ist nämlich die Art, dass ich jemanden persönlich angreifen will und dadurch auch, dass ich ihn bewerte. Und wenn wir jetzt bei dem sehr krassen Beispiel von der ehemaligen Partnerin von Jerome Boateng bleiben, Jerome Boateng?
Mhm. Ja.
Echt? Boah, ich habe das, also das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Das hat mich gerade echt ein bisschen geschockt. Sorry, aber ich wollte jetzt auch gar nicht aus der Diskussion.
Komplexe MeToo-Geschichte.
Ich wollte gar nicht aus der Diskussion fallen und auch einmal nur kurz meinen Gedanken versuchen zu Ende zu bringen, wenn ich denn den Faden wieder finde. Ich weiß nicht. Für mich stellt sich da so eine, das ist wieder dieser Bewertungsbias, dieser Bewertungsunterschied. Also auf der einen Seite gebe ich Papa recht, wenn er sagt, man gibt dem Bewertenden Macht, wenn man sich bewerten lässt. Mhm. Auf der anderen Seite verstehe ich Mamas Punkt auch total, wenn sie sagt, ja, aber du wirst ja auch die ganze Zeit bewertet und dann auch von Leuten, die dir zum Beispiel Böses wollen und bist diesem ausgesetzt. Da möchte ich halt irgendwie als Kompromiss sagen, dann darf ich mich dem Ganzen nicht aussetzen. Und das hattest du vorhin als sehr einfache Lösung angeführt. Warum, da bin ich dann bei Papa wiederum, warum juckt es mich denn, was Karl-Heinz Fuddelpusch aus Untertupfingen, also sorry an alle Untertupfinger, ich wette, und ihr seid super Leute.
Karl-Heinze. Aber guter Punkt. Also ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen paradoxe Intervention, aber obwohl ich habe das mal ausgerechnet, für mehrere tausend Euro kostenlos für Twitter gearbeitet habe, weil wenn man die ganze Zeit zusammenrechnet, die ich früher auf dem guten alten Twitter zugebracht und rumkommentiert und nach Likes gegiert habe, wenn man das nur mit Mindestlohn berechnen würde, dann wäre das richtig viel Geld, was ich da an kreativer Arbeitszeit gelassen habe. Aber dieses Twitter hat mich ganz viel über diese Bewerterei gelehrt. Erstens, ich konnte zum Teil nicht einschlafen, wenn mich irgendwer, auch irgendwer Anonymes, so richtig brutal angegangen hat. Wenn ich mal irgendwann im Fernsehen war oder so, da gab es dann so richtig so unter der Gürtellinie. Und es arbeitete in mir und das hat mich so verrückt gemacht. Und über die Jahre habe ich gelernt, das abgleiten zu lassen. Erstens, also Twitter ist so eine Art Resilienztraining. Wer Twitter durchgespielt hat, der ist mit der Bewerteritis schon mal ganz schön weit. Zweitens habe ich festgestellt, dass meine Likes, übrigens auch meine Unmutsbekundung, irgendwas scheiße zu finden, eigentlich nichts anderes als der negative Teil der Aufmerksamkeitsökonomie sind. Auch irgendetwas scheiße zu finden, ist auch eine Form von Anerkennung. Ich habe mir, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen zu Bambi-haft, aber vorgenommen, wenn es um das Verteilen von Likes oder Daumen oder Herzchen geht, nur noch Menschen zu liken, die ich kenne, also von denen ich weiß, die sind in Ordnung. Und zweitens nur noch positiven Zuspruch zu geben. Und nicht mehr mein Missfallen, die Ampel, die Energiepreise sind zu hoch, Migration und so weiter, die da oben, diesen ganzen Quatsch nicht mitzumachen, sondern einfach versuchen, mehr Herzen in die Welt zu pusten. Das ist mein ganz schlichtes Learning aus 10 Jahren und inzwischen ziemlich regelmäßigem Boykott von Twitter. Der zweite Punkt ist, ich habe dieses Jahr 45 Jahre Dienstjubiläum, 45 Jahre Journalismus und 45 Jahre berufsmäßiges Bewerten von Vorgängen. Und du kannst dich erinnern, in meinen Spiegeljahren, da galt es als besonders heldenhaft, wenn man jemanden niedergemacht hatte. Also wenn man so ein kleines vernichtendes Porträt über wen auch immer geschrieben hatte. So Rudolf Scharping war immer ein sehr dankbares Opfer. Und für eine nette Geschichte bist du nie gelobt worden. Für eine negative Geschichte, wo sich alle auf die Schenkel geklopft haben und gesagt haben, ja, ordentlich einen eingeschenkt, wurdest du belobigt. Und ich habe daraus den völlig falschen Schluss gezogen, dass Niedermachen eigentlich die höchste Form der journalistischen Kunst sind. Inzwischen, und da hast du mir auch sehr geholfen, ob du wolltest oder nicht, liebe Suse, sich einfach mal die Frage zu stellen, wie würde sich das anfühlen, wenn dieselbe Geschichte über dich geschrieben würde? So ungefähr, mit diesen üblichen kleinen Boshaftigkeiten. Die Antwort lautet, das würde sich beschissen anfühlen.
Ja.
Also warum tue ich es anderen Leuten an? Das heißt nicht, dass ich nicht kritisieren will, aber dieses Persönlichwerden, dieses so mit Absicht in die Weichteile, ist deutlich, deutlich weniger geworden. Ich liebe meine Altersmilde, wo immerher sie kommt, aber ich bin mit dem Bewerten echt vorsichtiger geworden.
Die Psychologen Aljoscha Long und Ronald Schweppe, die ein Buch über Gelassenheit geschrieben haben, was vielleicht auch ganz gut jetzt passt, so als Thema, die empfehlen so beruhigende Mantras, wie zum Beispiel, eigentlich ist das gar nicht so wichtig oder auch das geht vorüber und sagen dann, mach kurz die Augen zu, stell dir die Szene in schwarz-weiß vor und schieb sie von dir weg und beobachte dann, wie sich die Gefühle beruhigen wieder. Ja, also dieses wirklich sehr bewusste Weg von mir, das kann man übrigens noch verstärken, wenn man es körperlich mit den Händen noch macht. Also
aber ganz kurz, warum schwarz-weiß? Weil es dann schon so Vergangenheit
ist? Ja, weil es natürlich, so klar.
Ja, aber ich finde das einen total interessanten Ansatz.
Ja, bestimmt. Ja, also ich weiß es jetzt nicht, ich habe das Buch ja nicht komplett gelesen oder so.
Aber schon bewertet. Viereinhalb Sterne.
Nein. Aber dieses sicherlich, damit hat das was zu tun. Mit Vergangenheit und mit auch in den buntesten Farben vorstellen, dann ist die Fantasie wieder so angeregt. Ne? Und dieses Schwarz-Weiß ist auch irgendwie so, ich lege es jetzt auf dem Stapel der Dinge ab, die mich nicht mehr so
auf dem großen Egalstapel des Lebens.
Genau. Und genau, da möchte ich noch eine kleine Sache hinterher schieben. Ein Zitat, ebenso übrigens wie das vorhin, was ich über die Bäume gesagt habe, das war paraphrasiert. Also das war auch ein Zitat. Ich habe das versucht, hier ad hoc ins Englische zu übersetzen. Ist mehr oder weniger geglückt, aber ich glaube, es ist
rübergegangen.
Genau, vom Englischen ins Deutsche übersetzen ist mehr oder weniger geglückt.
Nee, da gebe ich nur 2 Sterne.
Genau, insofern bewertet auf jeden Fall alles hier aus diesem Podcast heraus, was ihr gerne bewerten möchtet. Und was ich eigentlich zum Abschluss hier noch einmal nur anfügen wollte, war ein kleines Zitat von Theo Vaughn, einem amerikanischen Comedian, der, naja, so eine Art des Humors pflegt, sagen wir mal, sehr bewertend das Landei. So, aber das ehrliche Landei, also so ein bisschen Forrest Gump-Stereotyp. Und der hat mal in einem meiner Meinung nach sehr ehrlichen, sehr klaren Moment gesagt, dass die Zeiten, in denen er am meisten bewertet, häufig die Zeiten sind, wo er in seine Tiefen blickt oder an seinen tiefsten Punkten angekommen ist, weil diese Bewertungen ganz häufig sich selbst gegenüber stattgefunden haben oder halt mit etwas zu tun hatten, was man im Äußeren bewertet hat oder wo man bewertet wurde. Und das fand ich ganz spannend, das in Zusammenhang zu bringen. Also da waren wir auch gerade bei den Emotionen und diese Emotionen wieder gehen lassen, dieses Bewerten und bewertet werden mit dem Emotionsfeedback-Loop, der da irgendwie hintergeschaltet ist, sich dieser Verbindung bewusst zu werden. Ich denke, das ist schon der erste Schritt, um sich aus diesem Wirbel zu befreien.
Und ich möchte noch ganz kurz anmerken, dass ich ja einen neuen Podcast mache. Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z, den ihr natürlich auch bewerten könnt.
Wir geben 5 Sterne.
Wobei ich dazu sagen muss, das ist eben halt auch so tricky auf Podcast-Plattformen, dass ja sehr häufig einzelne Folgen bewertet werden, sich das aber wiederum auf die Gesamtbewertung auswirkt. Also da würde ich euch bitten, dass ihr vielleicht erstmal ein paar Folgen hört, bevor ihr da bewertet.
Oder wenn eure erste Bewertung 5 Sterne sind, dann macht das einfach und hört keine weiter. Ich habe zum Schluss trotzdem noch eine Frage, weil ich fand das total interessant, was Paul gesagt hat. Wenn eine Person besonders, ich sag mal, empfindlich oder empfänglich ist für Bewertung. Also zum Beispiel das eigene Äußere, weil mich Instagram total verrückt macht mit seinen Schminktipps oder irgendwie sowas. Ja? Also um jetzt mal so im Klischee zu bleiben. Ist jemand, der besonders empfänglich ist für Bewertung, auch besonders großzügig im Bewerten? Also ist Bewerten so ein Hin und Her, wenn ich viel bewertet werde oder mich selber viel bewerte, dann bewerte ich auch viel aus.
Nee, ich glaube, das muss man ein bisschen auseinander friemeln, weil Bewertungen ja auch, also wie ich das wahrnehme, auch ein bisschen vom Selbstwertgefühl abhängig sind. Ja?
Ich glaube nicht nur ein bisschen.
Ja, oder viel. Und das bedeutet ja, dass Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, also sich selber vielleicht schon immer wieder in Frage stellen, Bewertungen von außen auch viel intensiver wahrnehmen.
Schon klar, aber bewerten die deswegen mehr?
Ich denke, das ist eher eine sozialtypische Frage, oder ja, im Sinne von welcher Typ von Mensch bist du, eher extrovertiert, introvertiert. Ich gebe dir da den Punkt, dass der digitale Raum vielleicht Menschen die Möglichkeit gibt, gerade unter anonymen Usernamen dort Bewertungen abzugeben, die sie so in der Realität, im echten Leben, in real life, nie von sich geben würden gegenüber der eigentlichen Person, wo aber das Schutzschild Internet dazwischen steht und eben halt im Zweifel Kilometer von Glasfaserkabel, die irgendwo um diesen Globus laufen, oder irgendwelche Satellitensignale. Ich glaube, es bleibt letzten Endes dabei, ich habe meine Benachrichtigungen ausgestellt, was Social Media angeht.
Ich auch.
Das heißt, ich weiß nicht, wann mir jemand ein Like gibt oder so. Ich habe inzwischen relativ routinierte Zeiten, wo ich Social Media checke. Und ich möchte an dieser Stelle ein klein wenig angeben, denn ich bekomme ja von meinem iPhone so einen Bildschirmzeit-Wochenbericht. Und meine Bildschirmzeit in der letzten Woche lag bei 31 Minuten im Durchschnitt.
Am Tag?
Ja.
Das ist sensationell.
Oder?
Absolut.
Das ist sensationell. Also das ist ein bisschen.
Das kann ich nicht toppen.
Das ist ein bisschen tricky, wenn ich unterwegs bin zum Beispiel und was weiß ich, Google Maps anhabe oder sowas, dann habe ich natürlich ganz andere Nutzungszeiten. Mhm. Aber trotzdem, ich finde 30 Minuten echt respektabel.
Anerkennung, du kriegst 5 Sternchen von mir.
Genau, vielen Dank, das waren genau die Bewertungen, die ich haben wollte. Und man kann sich ja diese Filter auch so bauen, dass dann halt nur gewisse Zeiten getrackt werden. Wie heißt das zu Deutsch? Verfolgt werden.
Ja.
Also man kann sich da auch seine eigenen Bewertungen auf jeden Fall super zusammenbauen.
Gattin, was hast du gelernt aus dieser Folge?
Ich finde das sehr, 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 sehr löblich und hoffe, dass ich das auch mal hinkriege mit 31 Minuten in der Woche beziehungsweise am Tag im Netz zu sein. Das ist ein Selbstversuch, den ich versuchen werde, irgendwann, ich kann jetzt noch keine Tage nennen, aber mal durchzuziehen.
Ich habe da mal ein Buch, ganz kurz, ich habe da ja mal ein Buch drüber geschrieben.
Ja.
Die 30 Minuten von Paul sind natürlich eine Benchmark, die unrealistisch ist. Weil wenn du vorm Rechner sitzt, weil du coachst oder weil du arbeitest oder recherchierst, dann würde ich das nicht als Daddelzeit, sondern es ist Arbeitszeit. Früher hättest du in Büchern gelesen oder Karteikästen durchwühlt oder irgendwie sowas.
Ja.
Ich glaube, das Ziel ist nicht, die 30 Minuten von Paul zu erreichen, weil der sowieso den halben Tag da
ausmacht. Nee, aber vielleicht seltener mal bei Amazon vorbeizuschauen.
Jede Woche ein paar Minuten weniger als die letzte Woche. Und selbst wenn du bei 8 Stunden täglich anfängst, wenn du die nächste Woche nur noch 57 hast und die nächste Woche drauf nur noch 37, ist das zumindest eine richtige Richtung.
Ja.
Also was hast du noch gelernt?
Was hast du noch gelernt?
Okay, das ist, das bewerte ich jetzt mal als Trick.
Sehr entwaffnende Frage.
Das macht Suse gerne. Einfach mal die Knarre umdrehen, nennen wir diesen Shit-Move. Was habe ich gelernt? Ich finde, ich bewerte zwar inzwischen schon ganz schön wenig, aber es könnte immer noch ein bisschen weniger werden. Weil letztendlich, und den Punkt finde ich ziemlich gut, bewerten hat gar nicht so sehr mit dem anderen oder der anderen zu tun, sondern auch mit so einer Selbsterhöhung.
Haben wir doch nicht nötig.
Naja.
Man selbst ist natürlich immer der Bessere.
Nee, aber das ist ganz entscheidend, was du sagst, weil tatsächlich ja, und Gott sei Dank ist es inzwischen anders, weil ich ja therapeutisch oder coache, und da muss ich weg von mir und einfach zuhören. Und zuhören lernen oder richtig zuzuhören heißt, ich bin beim anderen und höre das, was er sagt, und sage dann, habe ich das richtig verstanden, dass bla 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 bla, was du mir gerade erzählt hast, und damit stelle ich wieder eine Beziehung her oder eine Resonanz. Das heißt, ich bin nicht in meiner Gedankenwelt und höre etwas und filter das dann in meinen Erlebnissen oder in meinem Filter, sondern ich versuche mit den Worten, die ich gehört habe, mich anzunähern an das, was du gesagt hast. Und in dem Moment bin ich eigentlich raus aus der Bewertung.
Wenn das doch einmal für deinen Mann gelten würde.
Ja, spannend. Da spielst du nämlich auch gerade wieder mit einer Bewertung, und das ist halt dieser Boomer-Witz, ne? Also wenn das nur einmal gegenüber mir gelte, so ich bin der große Knecht. Das ist auf jeden Fall auch eine eigene Bewertung, die da herausspricht. Ich möchte diese Folge gerne mit einem weiteren Zitat zu Ende bringen. Ich schreibe mir die immer irgendwie einfach so zwischendurch auf, wenn ich sie irgendwie wobei höre. Nee, ich habe mir doverweise wirklich unter keins der Zitate den Urheber drunter geschrieben. Ich wollte einfach nur anbringen, dass es Zitate sind und dass es Gedanken sind, die mich inspiriert haben. Und dieses Zitat auf Englisch zu Deutsch jetzt gerade ad hoc übersetzt heißt so viel wie: höre nicht zu, um zu antworten, sondern höre zu, um zu verstehen.
Ja.
Und ich glaube, dass damit der Sichtweisenwechsel und der Rollenwechsel auch aus der Bewertung heraus einfacher gelingt.
So, ach so, ja. Entschuldigung, ja, jetzt
wir
mache ich die ganze Zeit.
Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende, hoffen, dass ihr
und
ein bisschen was
nicht gleich
für
von Anfang
euch
an, was
mitnehmt.
Ihr tut.
Ach, kannst du mal deine Klappe halten?
Komm, das schneiden wir raus, fang nochmal an mit deinem Gebet.
Also wir wünschen euch ein schönes Wochenende, hoffen, dass wir euch ein bisschen angeregt haben. Achtet doch mal drauf, wann ihr eigentlich bewertet. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann gerne entweder über Instagram oder über die bekannten E-Mails.
Und wenn ihr unseren Podcast bewertet, dann einfach nur immer mit der maximalen Sternepunktzahl.
Was anderes lassen wir eh nicht gelten.
Funktioniert das in diesem Internet?
Nee, absolut nicht.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.